Wer ist Jesus für dich? Ich habe letzten Sonntagabend einen kurzen Auszug daraus genommen. Wer ist Jesus für dich? Und habe euch versprochen am letzten Sonntagabend, dass ich heute Morgen ausführlicher nochmal darauf eingehen möchte. Vor ungefähr anderthalb Wochen etwa ist es her, als ich so nachdachte, die nächsten Gottesdienste. Ich war in meinem Büro, ich sage, Heiliger Geist, was würdest du gerne wollen, dass ich predige, was ich sage? Und dann hat er gesagt, ich soll euch eine Frage stellen. Die habe ich am Sonntagabend schon gestellt, letzten Sonntagabend, aber heute möchte ich sie auch stellen. Und zwar, er sagt, frag die Leute, deine Zuhörer, ist Jesus dein Dackel? Ist Jesus dein Dackel? Hast du noch nie gehört, eine Dackelpredigt? Ist Jesus dein Dackel, habe ich gesagt. Na, das ist ja komisch. Aber ich habe es direkt aufgeschrieben und dann sagt der Heilige Geist, und diese dann ein paar Fragen, die stellst du auch noch. Dann habe ich das notiert und diese Notizen sind der Ausgangspunkt gewesen zu dem, was ich heute sage. Ist Jesus dein Dackel? Wenn wir so in die Bibel reinschauen oder in unser Leben reinschauen, meistens ist es doch so, hallo Jesus, ich habe heute einiges geplant oder komm und begleite mich. Ich zeige dir, wo es heute hingeht, Herr. Folgende Termine habe ich übrigens gemacht. Jesus, und segne mich in meinem Tun. Jesus, auf geht's, Gassi. Ist unser Leben nicht manchmal so bestimmt? Herr, wir wollen das, da wollen wir in der Evangelisation, da wollen wir jenes, da will ich dies haben, da will ich dies. Herr, ich habe alles geplant und nun segne mich. Aber die Frage ist, will der Herr das überhaupt? Wenn wir so mit ihm umgehen, dann ist das so, als würden wir unseren Dackel spazieren führen. Herr, das habe ich geplant, auf geht's, komm, folg mir, Herr. Und das ist die Frage, ist Jesus unser Dackel? Ich habe mich entschieden, nein. Ich habe mich dazu entschieden, das, was du möchtest, Herr, soll geschehen. Dein Wille geschehe. Jesus sagte, ich bin gekommen in diese Welt, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Nicht meine Pläne, nicht dein Wille. Und im Vaterunser hat er gesagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, nicht mein Wille. Und ich glaube, wir leiden oft darunter, weil wir so viele falsche Vorstellungen haben. Und dann sind wir desillusioniert, enttäuscht, dass sich das nicht erfüllt. So, wir sollten nicht vergessen, wir sind gerufen, Jesus nachzufolgen und nicht, dass er uns nachfolgt. Diese Haltung so, Herr, ich habe das geplant oder das habe ich vor, Herr, und jetzt komm mit mir. Das heißt, wir machen ihm zu unserem Nachfolger. Herr, ich habe Pläne, du kommst jetzt mit. Auf geht's, Gassi. Und der Herr sagt, nee. Sagt er, ich will euch führen. Ihr sollt mich nicht führen, ich will euch führen. Ich will euch durch das Leben führen. Und wir werden hinterher uns noch ein paar Dinge anschauen. Ist Jesus dein Dackel, der Erfüller unserer Wünsche? Was ist Jesus für dich und mich? Oder ist er dein Sündenankläger? Manche betrachten Jesus immer als den, der schaut, wo habe ich was verkehrt gemacht? Und ich muss aufpassen, dass er mir keine verbrät. So, wir sündigen und dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Und wir denken, Jesus macht uns dieses schlechte Gewissen. Aber es ist total verkehrt. Gott bereitet keinen Menschen ein schlechtes Gewissen. Weil Römer 8 sagt, Gott über sich und seinen Sohn Jesus, von uns kommt keine Anklage. Und die Bibel sagt uns, woher Anklage kommt. Zum einen ist es vom Teufel selber. Die Bibel sagt, er ist der Verkläger der Brüder und er verklagt uns Tag und Nacht vor Gott. Also er ist ständig dabei, uns anzuklagen. Ich meine, vor Gott, der die Brüder vor Gott verklagte. Also, sorry, aber ich glaube, der Teufel kennt die Bibel ganz genau. Und wenn er uns dauernd vor Gott verklagt, ich finde das schon ein bisschen dumm. Weil es steht geschrieben, dass Jesus all unsere Schuld und all unsere Sünden getragen hat. Und jedes Mal, wenn er vor Gott kommt und dich und mich anklagen will, dann sagt Gott, ist schon bezahlt. Die Schuld ist schon bezahlt. Aber er tut es immer wieder, Offenbarung, also bis zum Schluss, bis in die Endzeit rein, macht das immer wieder. Aber er kommt gerne und verklagt dich. Du willst ein Christ sein? Guck mal an, wie du lebst. Guck mal an, wer du bist. Aber es gibt noch etwas anderes, das ist unser Gewissen. Unser Gewissen verklagt uns. Die Schrift sagt, wenn wir nicht im Guten sind, dann empfangen wir oder erleben wir die Anklage unseres Gewissens. Die Bibel sagt, wenn wir unser Gewissen immer wieder verletzen, dann kann das so weit gehen, dass wir sogar immun werden gegen das Böse. Das, naja, so schlimm ist es auch nicht. Ich weiß gar nicht, damals, als ich das erste Mal darin gesündigt habe, oh, da fand ich es ganz schlimm. Und dann sündigen wir nochmal und nochmal und nochmal und wir lassen es stehen. Und das ist so, wie die Bibel sagt, es ist so, als wenn wir verbrannt sind und das Empfinden verlieren für Sünde. So, gebrandmarkt im Gewissen. Also wenn Anklage kommt, wenn mit uns auf Finger gezeigt wird, wie in diesem Bild, dann ist es entweder unser Gewissen oder der Feind. Gott selber tut es nicht. Er zeigt nicht mit dem Finger auf uns in Form von Anklage. Ich will auch daran erinnern, in diesem Zusammenhang, dass Jesus ja alle unsere Strafe auf sich genommen hat. Er wurde durchbohrt um unser Vergehen, wörtlich unser Treuebrüche Gott gegenüber, zerschlagen wegen unserer Sünden. Die Strafe, Züchtigung, lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Also alle Strafe, auch den Tod, den wir verdient haben, den nahm Jesus auf sich. Wir hatten uns vor längerer Zeit einmal uns angeschaut, der Hebräerbrief ist sehr ausführlich in diesen Bereichen. Jesus kam, hob die Sündenlast von uns hoch, nahm sie weg und dann legte er sie auf sich, damit wir frei werden und damit wir Frieden haben. Und das heißt im Hebräerbrief, wenn man den Grundtext anschaut, in unseren Übersetzungen kommt das leider nicht so stark zum Tragen, er hebt die Sünde hoch, legt sie auf sich und dann trug er sie ans Kreuz. Und dann ließ er sich dort annageln. Starb, wo wir hätten sterben müssen. So, wenn er, als wir noch Sünder waren, sich so für uns hingegeben hat, bis in den Tod, dann kannst du eins glauben, da wird er jetzt, nachdem wir gerechtfertigt worden sind, auf keinen Fall mit Finger auf uns zeigen und uns anklagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Damit wir Frieden haben. Gott möchte, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, dass wir Frieden haben. Und wenn wir sündigen, dann schafft das Unfrieden in unserem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir uns hier Gott stellen. Deshalb ist es ist so wichtig, auch nicht nur einmal im Leben Buße getan zu haben, sondern einen Lebensstil der Buße zu haben. Für mich ist Buße ein täglicher Lebensstil. Das heißt, wenn Dinge da sind, die nicht in Ordnung sind, oder selbst wenn ich vielleicht mal mit jemand rede und der Ton war nicht so angemessen, dann ist der Heilige Geist sofort da, sagt, Herbert, klär das bitte, der Ton war nicht gut, dein Ton war nicht gut. Ich übergehe das nicht, sondern ich gehe hin, rufe die Person an oder wenn sie da anwesend ist, sag du, was ich zu, der Tonfall, in dem ich mit dir geredet habe, war nicht in Ordnung. Würdest du mir bitte vergeben? Das heißt, wir lassen uns korrigieren, dadurch sammelt sich dann auch nichts an. Dadurch bleiben wir in Freiheit. Es ist so wichtig, dass wir das in unserem Leben tun und beherzigen. Jesus, also er übernahm unsere Strafe, damit du und ich Frieden haben können. Für manche ist Jesus vielleicht ein Sklave oder Lastenträger. Ja, Herr, das ist meine Last, nimm sie, trag sie. Ja, die Schrift sagt, und Johannes sagt es bei der Taufe, Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes der Täufer sagt, schaut euch an, das ist das Lamm Gottes. Dieses Lamm Gottes nimmt die Sünde der Welt weg. Er ist gekommen, um die Sünde, die auf dir und mir lastete, hochzuheben, wegzunehmen, wegzutragen, damit du und ich in Freiheit kommen. Weil wir sind geschaffen, um mit ihm zu leben. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er selber war ein Lastenträger. Er selber wurde Sklave an unserer Stelle. Und wir lesen in Hebräer Kapitel 13, 11 bis 13, die Leiber über die Opferung im Alten Testament, die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Also hier wird gesagt, dass Jesus außerhalb des Lagers starb. Er starb außerhalb der Stadt Jerusalem auf Golgatha. Aber wenn wir den Hebräerbrief anschauen, da heißt es, als er von den Toten auferstand, nahm er sein Blut und er trug dieses Blut ins Allerheiligste. Da, wo im irdischen Tempel der hohe Priester das Blut von Tieren und, nahm, dass die geopfert wurden, der hohe Priester trug hier auf der Erde immer das Blut in das Heiligtum im Tempel. Jesus, aber er starb auch außerhalb des Lagers, er trug die Schmach für uns, aber er nahm sein Blut und er trug sein Blut zum Vater als Allerheiligste. Und das ist deshalb, sagt die Schrift, er vertritt uns dort. Viele Leute haben daraus gemacht, dass Jesus für uns betet. Vor ein paar Jahren, ich habe das ja in einer Predigt ausgearbeitet und euch zusammengestellt und euch auch gezeigt, Jesus betet kein einziges Gebet. Das letzte Gebet, das er gesprochen hatte, war auf der Erde. Aber im Himmel betet Jesus nicht. Denn der griechische Grundtext sagt, er vertritt uns durch seine Anwesenheit als das Opferlamm mit seinem Blut in der Gegenwart Gottes. Dieses Vertreten, dass er uns dort vertritt, dass er unser Eingang, unsere Tür, unser Zugang zu Gott ist, daraus haben Leute dann in der Bibel gemacht, er betet für uns, aber er betet nicht für uns. Dann wäre sein Opfer nicht vollkommen. So, ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge tun. Du kannst es anhören, einfach in unsere Mediathek reingehen und ins Archiv und dann schaust du dir den Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Aber er ging außerhalb vor das Lager. Er ging dorthin, wo eigentlich niemand hin möchte. Und jetzt ist etwas ganz Interessantes, in Vers 13, Hebräer 13, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Wir wollen gerne einen bequemen Status in unserem Leben haben. Wir lieben es nicht, in Bereiche zu gehen, die unangenehm sind, die nicht so schön sind. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, wir sind dazu berufen, dahin zu gehen, wo sonst keiner hingeht. Da, wo es schwierig ist, außerhalb des Lagers, im Lager der Gemeinde, im Lager unserer Gottesdienste, ist es schön gemütlich. Die Heizung läuft, das Licht ist da, die Band spielt und singt mit uns, sie bringt uns in die Gegenwart Gottes. Also es ist ja in der Gemeinde so sehr gemütlich. Aber Gott hat uns nicht dazu berufen, unser Leben damit zu verbringen, in Gemütlichkeit in Gemeindegemäuern. Sondern er hat uns berufen, in der Gemeinde zu sein, ja, zur Erfrischung zu erfahren, Auferbauung zu erfahren, Stärkung zu empfangen, ihm auch zu begegnen. Aber aus dieser Begegnung, die wir in diesem gemütlichen Haus erleben, aus diesem gemütlichen heraus sollen wir hinausgehen, da wo keiner hin will. Da, wo keiner Menschen dienen möchte, zu den Verlorenen, zu den Süchtigen, zu denen, die ausgestoßen sind. Er sagt, geh dort vor das Lager und kümmere dich um die, die nicht in deinem gemütlichen Haus sind. Das ist so wichtig, dass wir diese Dinge erkennen. Und Jesus, ja, er war unser Sklave und unser Lastenträger. Aber er sagt auch, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Und er sagt auch unter uns, für uns, aber auch darüber hinaus, aber auch für uns als Gemeinschaft, tragt einander die Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dieses Erfüllen ist anaplero, bedeutet vollmachen, ausfüllen, einen Mangel ausfüllen oder ersetzen. Jesus, als er kam, hat er ein Tor geöffnet, einen Weg geöffnet. Und Jesus hat gesagt, ich habe eure Lasten auf mich genommen. Ich habe die Lasten anderer auf mich genommen. Jetzt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr das in der gleichen Weise in eurem Leben, in eurem Alltag tut. Nehmt euch der Lasten anderer an. Er sagt, so wirst du das Gesetz des Christus erfüllen. So erfüllen wir das Gesetz. Wir bringen es zum Abschluss. Das heißt, Jesus sagt, ich habe etwas gestartet, das mit euch, mit dir und mir sein Ende findet. Das heißt, ich habe einen Weg geöffnet, wie man ein guter Lastenträger und ein Helfer in dieser Welt sein kann. Und er sagt, ihr müsst jetzt diesen Weg weitergehen, denn ich bin beim Vater. Ich bin jetzt beim Vater. Ihr müsst jetzt gehen und diesen selber Lastenträger werden. So erfüllen wir das Gesetz des Christus. Wir wissen aus dem Römerbrief, Römer 8, Vers 1, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind frei vom Gesetz der Sünde, wir sind frei vom Gesetz des Todes, damit wir in dieser Freiheit, die wir in Jesus haben, zu Lastenträgern werden in dieser Welt, aber auch füreinander. Tragt einander die Lasten. Es sollte uns niemals egal sein, wie es unserem Nächsten geht, unserem Bruder oder Schwester. Die Bibel sagt, zuallererst natürlich immer auch den eigenen Hausgenossen gegenüber, die mit im Glauben unterwegs sind. Aber darüber hinaus, tragt die Lasten eurer Brüder und Schwestern, aber tragt auch die Lasten der Menschen um uns herum. Wir nehmen ihre Lasten ab, wir versuchen ihr Leben leicht zu machen, dass sie leicht zu Jesus kommen. So, das ist unser Aufhören. Jesus sagt, ich habe es begonnen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Ich war euer Lastenträger. Ich habe euch eure Lasten abgenommen. Jetzt seid ihr dran, das weiterzuführen, was ich begonnen habe. Werdet auch ihr Lastenträger. Das ist so wichtig. Für viele ist Jesus aber auch einfach nur ein Diener, gewissermaßen so der Erfüller unserer Wünsche. Irgendwo habe ich mal diesen Spruch gelesen. Guten Morgen, na, gut geschlafen? Sag mir, wenn du irgendetwas brauchst. Ich kümmere mich gerne darum, Gott. Okay? Gut, Gott, also ich liege im Bett. Ich mache noch ein Nickerchen. Würdest du bitte mal unterwegs sein und ein paar Dinge für mich erledigen? Du bist ja mein Diener. Ja, Jesus wurde unser Diener. Aber er ist auch der Herr. Ich weiß, dass es diese Verse, sie sind so gewissermaßen, ja, Gott sorgt sich um mich, Gott kümmert sich um mich. Aber ich denke, sie bringen einen noch in eine falsche Richtung, in diesem, na gut, dann bedien mich mal Gott. Ja? Bedien du mich mal Gott. Aber Gott ist nicht gekommen, um uns zu bedienen, sondern er ist gekommen, damit wir ihm dienen. Und er ist gekommen, damit wir auch einander dienen. Jesus sagt von sich, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, Diakoneo, und sein Leben zu geben, seine Psyche zu geben als Lösegeld für viele. Als Lösegeld für viele, das griechische Wort, für, was bei uns für übersetzt ist, das griechische Wort ist anti. Anti bedeutet anstelle. Anti in der Bibel ist nie gegen, sondern immer anstelle von. Antichrist ist nicht der Gegenchrist, sondern Antichrist ist, der anstelle von Jesus auftritt. So, Anti in der Bibel ist immer gegenüber, also nicht anstelle von. An deiner und meiner Stadt. Aber hier steht, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, Diakoneo, steht da dieses Wort, da kommt unser Wort Diakon her. Und Diakon bedeutet, der durch den Staub geht, wörtlich übersetzt. Dia ist durch, Konos ist Staub. Der durch den Staub geht, ist so, also wir haben heute, wenn jemand ein Diakon geworden ist, dann sagen wir, oh, ein Titel, wow, das ist aber, ja, jetzt hat das schon ein ganz Stück weitergebracht. Ich sage dann immer freundlich, ja, jetzt kann er durch den Staub gehen. Weil Diakon ist jemand, der durch den Staub geht, der den unteren Weg geht, der dient. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben. Aber er hat auch nur wieder etwas losgetreten, etwas gestartet, denn er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, Johannes 13, 15, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. 1. Petrus 2, 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Er hat uns ein Beispiel, das Wort ist Hypogrammos, bedeutet Schreibvorlage, etwas, nach dem oder unter dem geschrieben wird, also ein Muster, Vorbild, ein Beispiel. Er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, wie ich euch gedient habe. Und er sagt, ich habe den Anfang gemacht des Dienens. Ihr seid von mir bedient worden. Ihr habt mich als euren Diener in eurem Leben erfahren. Aber jetzt will ich, dass ihr meinem Beispiel folgt, dass ihr hergeht und anderen dient. Eine Gemeinde ist ja nicht nur eine Zuhörergemeinschaft, sie ist vor allem eine Dienstgemeinschaft. Und die Bibel sagt, jeder kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. So, da ist jemand, was weiß ich, der will den Staubsauger schwingen, sagst du, du Bruder, lass mich das machen. Setz dich hin, trink einen Kaffee, ich saug den Boden für dich. Ich weiß, da hat Annika es manchmal schwer, Leute dann auch zu überzeugen, dass tatsächlich auch eine Gemeinde geputzt werden muss. So, wie haben wir früher mal gesagt, ja, sie hat das Putzevangelium. Aber das ist wirklich so, wir dienen einander. Das ist ja, macht Gemeinschaft aus. Ich tue dir etwas Gutes. Wo kann ich dich bedienen? Wo kann ich dir helfen? Wo kann ich auch, was ich erst sagte, deine Lasten tragen? Hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Ich bin gekommen zu dienen, folgt meinen Fußspuren. Ich habe einen Anfang gemacht. Jesus kann den Menschen auf der Erde nicht leiblich, körperlich anwesend dienen. Im Geist erleben wir ihn, wir erleben seine Gegenwart, wir sind mit ihm unterwegs. Aber er sagt, diene dem Nächsten. Wer ist mein Nächster? Der in deinem Umfeld lebt, mit dem du zu tun hast. Dient einander, Ehepartner dienen einander und tun füreinander das Beste. Es geht nicht darum, dass der Ehepartner, also das ist, was musst du machen und dafür bin ich als Mann nicht geschaffen oder ich bin als Frau nicht geschaffen. Nein, wir sind eine in der Ehe auch eine Dienstgemeinschaft, wo jeder dem anderen dient und mit Ehrerbietung vorankommt. Das macht Ehe auch zu einem guten Erlebnis. Er ist unser Beispiel. Ich glaube, wir haben manches Mal falsche Vorstellungen, zum Beispiel auch unsere Motive. Aber wir haben manchmal Fragen, wenn wir etwas Schlimmes erleben oder die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns denken, warum muss ich das alles erleben? Oder, naja, vielleicht muss ich das erleben, weil ich jemand anders mal besonders dienen soll. Vielleicht will Gott mich ja auf einen besonderen Dienst vorbereiten. Oder manche sagen, ja, ich mache das durch, weil Gott bestimmt Großes mit mir vorhat. Und dann gibt es andere, die sagen, ich muss nur das Richtige proklamieren. Dann wird es schon klappen. Ich muss es sprechen, bis es kommt. Die Frage ist, das, was wir manchmal versuchen zu sprechen, in Existenz zu sprechen, ist überhaupt im Einklang mit dem Willen Gottes? Weil dann können wir uns bis ins Sankt-Nimmerleins-Land hinein proklamieren und es wird nicht geschehen und wir werden entmutigt und enttäuscht werden. Ja, wir kennen Sprüche oder Verse wie, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also ich habe heute einen ganz starken Wunsch und Drang, eine Bank zu überfallen. Der Herr wird mir also Erfolg geben in meinem Tun, denn das wünsche ich mir gerade. Es ist ja Weihnachten vor der Tür, ich brauche Geld. Also übertrieben jetzt. Ja. So, wir haben manchmal Vorstellungen, wir denken, alles, was ich mir wünsche, muss Gott erfüllen. Da sind wir wieder bei dem Diener, bei dem, wo wir eine Liste abgeben. Guten Morgen, was kann ich noch für dich tun, Herbert? Ah, Herr, ich habe entschieden, heute bleibe ich im Bett. Und du kümmerst dich in meinem Büro her, da am Computer habe ich was angefangen, mach das mal fertig, Herr. Und ja, und wann kommst du her? Ach, Herr, heute schlafe ich, das mach du das mal. Natürlich setzt er sich nicht an den Computer. Aber im Geistlichen sind wir manchmal so, wir beauftragen ihn, tun Dinge. Und wir sprechen es. Und wir sind auch ein Stück irgendwie in unserem Leben leidensscheu geworden. Wir wollen, der Mensch wünscht sich, sagen wir, so ein Wohlfühl-Evangelium. Aber das ist nicht immer Wohlfühlen. Im Januar 1974 wurden Marita und ich getauft. Und als ich da im Taufbecken stand, da bekam ich eine Prophetie. Und dieser Prophetie hieß es, du wirst in deinem Leben durch Tiefen gehen. Aber du wirst auch meine Herrlichkeit sehen. Das ist nicht, was man unbedingt bei einer Taufe sich wünscht, auch später nicht. Aber du wirst durch Tiefen gehen. Ja? Also besser wäre ja noch gewesen, dass er sagt, Marita wird auf jeden Fall deine Frau und du wirst mit ihr glücklich sein und du wirst mit ihr Söhne und Töchter zeugen, noch und nöcher. Ach, das klingt gut, Herr. Und mit dem Geld bei den vielen Kindern macht er keine Sorgen. Ich werde den Millionär vorbeischicken. Also, das sind doch tolle Prophetien, die man mag. Aber du wirst durch Tiefen gehen. Ja, Marita wurde ja an dem Tag auch getauft. Marita bekam auch eine. Du wirst durch Schwierigkeiten in deinem Leben gehen. Es wird nicht immer auf Tabors Höhen gehen. Tabors Höhen, das heißt, wo man sich wohlfühlt. Nein, du wirst durch Schwieriges gehen in deinem Leben. Das will man nicht gern hören. Und trotzdem, der Herr hat es vorbereitet. Du wirst durch Schwieriges gehen. Aber du wirst erleben, wie ich dich begleite und wie ich bei dir bin. Verstehst du? Niemand hat uns versprochen, dass der Weg leicht sein wird. Die Bibel sagt, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Oder wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das Wort Trübsal ist Tlipsis. Es bedeutet äußerer Druck. Es ist ein Wort, wo es heißt Verfolgung. Leute, die dich vielleicht wegen deines Glaubens mobben. Es ist innerer Druck, psychischer Druck. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, dass man manchmal psychischen Druck hat, dass du denkst, oh Mann, wir kommen gleich auf den Trichter. Also ich fühle mich jetzt innerlich so bedrückt, was habe ich nur wieder angestellt? Gott sagt, das ist in unserem Glaubensleben etwas Normales. Wir werden auch Bedrückung erleben, auch innere Bedrückung. Aber er hat gesagt, ich werde bei dir sein. Da sind Tiefen, durch die wir gehen. Aber er sagt, du wirst auch die Höhen erleben. Und wenn ich so die 43 Jahre zurückschaue, die Marita und ich jetzt sind, bis zur Taufe, das waren dann 45 Jahre zurück, als diese Prophetien damals so kamen, da muss ich sagen, ja, der Großteil des Lebens waren Tiefen. Der Großteil des Lebens waren nicht auf Tabors Höhen. Aber etwas war noch viel größer und stärker. Er war immer da. Und er hat sein Versprechen gehalten. Ich werde mich um dich kümmern. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde euch immer zur Seite stehen. Ich werde euch nie die kalte Schulter zeigen. Ich werde bei euch sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das hat er versprochen. So, wir denken von uns, oder von, alles ist für uns machbar. Aber es ist nicht immer alles machbar. Und wir denken so, wie ich schon gerade sagte, wenn ich nur richtig proklamiere, dann muss es klappen. In Jesu Namen, ich proklamiere, kein Leid wird mir begegnen. Du, das kannst du proklamieren, bis du grün anläufst. Denn in meiner Bibel steht geschrieben, du wirst Leiden erleben. Das brauchst du übrigens auch für dein Leben, für dein Wachstum, für deine geistliche Stabilität. Aber auch sicherlich, um zu lernen, gehorsam zu sein, trotz schwieriger Umstände. Die Bibel sagt, Jesus hat in den Tagen seines Erdenlebens viel Flehen und viel Geschrei zu Gott gebracht. Jesus hat nicht nur am Kreuz geschrien. Wenn du dir anschaust, er hat in diesen 3,5 Jahren Dienst, die er getan hat, er war begleitet von Tränen und es war mit vielem lauten Schreien zu Gott. Und es heißt, der ihm helfen konnte und der ihm auch half. Also Jesus hat diese Dinge durchlebt, aber er sagt, mein Vater, du bist alle Zeit bei mir. Und das tröstete ihn. Das stärkte ihn auch in den Umständen, die nicht gut waren. Und ich glaube, wir müssen in unserem Leben auch Gott wieder Gott sein lassen. Ich habe mir dann so angeschaut, und darauf war ich ja letzten Sonntagabend eingegangen, ich habe mir angeschaut, was sagt der Herr eigentlich dazu, auch wenn wir sagen, mit meiner Proklamation mache ich alles möglich. In Jakobus 4, 13 bis 16 heißt es, nun also, die ihr sagt, Heute oder morgen wollen wir in die oder jene die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien, alles solches Rühmen ist böse. Wenn der Herr will und wir leben, es ist seit vielleicht einem Dreivierteljahr, ich weiß vielleicht noch länger, dann kommen, manchmal kommen Leute und sagen, Herbert, ich glaube, Gott will, dass du das oder das tust. Ich sage, wenn der Herr will und ich lebe, ja klar wirst du leben. Und es gibt ganz kluge Leute, die sagen, du wirst mindestens 120. Ja, das haben wir an mancher Verkündigung schon gehört. Also das richtige biblische Lebensalter ist 120. Stimmt aber nicht. Das ist eine Erfindung von Menschen. Es waren 120 Jahre, bis die Sintflut kam. So viel Zeit. In dem Psalmen steht eher geschrieben, unser Leben ist, wenn es hochkommt, 70, 80 Jahre. So steht es im Psalmen. Und heute, laut Prognosen und auch Feststellung der Versicherungsgesellschaften und Lebenserwartung und so weiter, sagt man ungefähr 90 heute. Steht jetzt nicht in der Bibel, die ist schon damals abgeschlossen worden, sonst würde, wenn man sie heute schreiben würde, würde jemand schreiben, naja, circa 90 wird man heute. Obwohl, wenn wir hineinschauen in die Bibel, der Großteil der Menschen, die Gott gedient haben, wurden nie 120. Sie wurden nicht mal 100. Ja? Das heißt, nach dieser Theorie, die man da hat, leben diese Leute alle falsch. Denn man muss ja schließlich 120 werden. Ja? Und ich habe manchmal Leuten auch gesagt, Herbert, also du wirst 120. Sag ich, warum limitierst du mich? Ich will 150 werden. Echt? Sag ich, ja klar. Ich sage, ich bin ganz biblisch. 150? Ja? Okay. So, verstehe, das sind manchmal so, Leute fühlen sich ganz cool. Wir werden 120. Nein, du wirst nicht 120. Das kannst du bekennen, solange du willst. Wenn Gott will, dass du 120 wirst, wirst du 120. Wenn er dich beschließt, vorher zu holen, gehst du vorher weg. Und dann kannst du proklamieren, bis zum Ende. Bis sein Ende kommt. Also er das Ende vorlegt. Natürlich kann Gott Dinge Leben verlängern. Wir denken an den einen König im Alten Testament. Der Prophet kam und sagt, du wirst sterben. Mach alles fertig. Sieh zu, dass dein Haus bestellt ist, guck, dass deine Papiere, deine Unterlagen alle geregelt sind. Am besten entmüllst du noch alles, damit deine Nachkommen nicht den ganzen Müll wegschaffen müssen. Wie auch immer. Und dann weint dieser Mann vor Gott und sagt, ich würde gerne noch ein paar Jahre dazu bekommen. Und Gott gibt ihm, das 15 Jahre waren es, ne? Gibt ihm dazu. Gott sagt, okay, ich schenke dir noch 15 Jahre. Aber es liegt in seiner Hand. Die Schrift sagt, Jesus hat den Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Wir bestimmen nicht durch Proklamationen darüber, wie lange jemand lebt. Ich weiß noch, als ich vor einiger Zeit bei meiner Mama war und sie ist halt pflegebedürftig und meine Schwester und mein Schwager kümmern sich wirklich vorbildhaft um sie. Sie dienen ihr 24 Stunden. Und das ist sehr herausfordernd. Aber ich merkte auch, als ich da war, wie meine Mutter litt. Und dann habe ich so gedacht, Herr, sie liebt dich, sie ist vorbereitet. Warum holst du sie nicht nach Hause? Und der Herr sagt, du wirst mir nicht sagen, wann ich meine Tochter nach Hause hole. Sie ist meine Tochter, du wirst es mir nicht sagen. Sag ich, du hast recht, Herr, ich wollte es dir auch nicht vorschreiben oder sagen, aber den Wunsch hätte ich doch. Er sagt, es ist in meiner Hand, Herbert. So, die Schrift sagt, es ist in seiner Hand. So leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir im Herrn. Egal, ob wir nun leben oder sterben, wir sind im Herrn. So, es ist also so wichtig, er sagt, ihr rühmt euch in Großtuereien. Und er sagt, solches Rühmen ist böse, es ist nicht in Ordnung. Sondern wenn wir etwas tun, wir gehen zum Beispiel her, als Geschäft, oder ein Geschäftsmann geht her und sagt, dieses Geschäft will ich jetzt tätigen und ich proklamiere jetzt, das wird jetzt Erfolg, das wird jetzt Erfolg, es wird gelingen. Und dann wundert man sich, dass es nicht gelingt, weil es nicht im Willen Gottes war. Ich weiß, vor über 20 Jahren in einem Geschäft, Gott sagt, lass die Finger davon. Aber ich habe gesagt, Mensch, das ist so locker, leicht verdientes Geld, da kann ich nochmal zuschlagen. Und Gott sagt, lass die Finger davon. Aber ich habe zugeschlagen, weil mein Verstand sagte mir, da kannst du richtig nochmal Kohle machen. So. Und was ist? Das Ding hat mich total verschuldet. Ich bin auf Schulden sitzen geblieben und nicht auf Gewinn. Und da konnte ich proklamiere, das wird verkauft, es wird geschehen. Gott sagte, nein, es ist nicht dein Ding, lass die Finger davon. Und dann können wir proklamieren, so viel wir wollen, es wird nicht passieren. Und aus diesen Dingen lernen wir. Ich habe mir natürlich auch angeschaut, wie haben die Apostel gelebt. Paulus zum Beispiel, lesen wir in Apostelgeschichte 18, 21. Paulus nahm Abschied von ihnen und sagte, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Aber wir haben heute so eine Tendenz oft, ich proklamiere es gegen alle Umstände und Widerstände, ich komme wieder zu euch. Gott sagt, das liegt doch gar nicht in deiner Hand. Dein Leben ist wie ein Hauch. Du weißt gar nicht, ob du noch leben wirst, um zurückzukehren. So, ich glaube, wir müssen uns zurückfallen lassen in die Hände Gottes. Wenn Gott will, werde ich zu euch zurückkehren. Und was sagt er an anderer Stelle? Ich habe mir oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber der Satan hat es verhindert. Also wir sehen, glaub mir, glaubst du, dass Paulus ein Glaubensmensch war? Glaubst du, dass er manche Proklamationen gegeben hat? Ja. Aber er wusste auch, ich lebe in einer Abhängigkeit von meinem himmlischen Vater. Ich lebe in einer Abhängigkeit von Jesus. Und nicht alles ist machbar durch meine Proklamation. Proklamieren können wir die Dinge, die Gott sagt, dass wir sie proklamieren sollen. Und es gibt Dinge, Gott sagt, sprich es, proklamiere es. Oder bete es aus oder bete es durch. Es gibt Dinge, aber wir müssen anschauen, was ist im Einklang mit dem Willen Gottes und was auch nicht. So Paulus sagt, wenn Gott will. Ich habe gesagt, welch eine Haltung. Dieser große Mann des Glaubens, der einen Großteil der Briefe im Neuen Testament geschrieben hat. Oder in 1. Korinther 4, 19 sagt er, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Merkt ihr diese Haltung, die da ist, wenn der Herr es will. Oder 1. Korinther 16, 7. Paulus sagt, ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Das gibt uns Einblick in sein Leben. Er sagt, ich werde nicht lange bei euch bleiben oder ich verspreche, ich bleibe mal 2 Wochen bei euch. Nein, sagt er, ich werde so lange bei euch bleiben, wie der Herr es erlaubt. Wenn der Herr sagt, reiß nach einem Tag ab, reise ich nach einem Tag ab. Wenn der Herr sagt, bleib 3 Monate, bleibe ich 3 Monate. Er sagt, ich mache es, wie der Herr es erlaubt. Merkt ihr, in welch einer Abhängigkeit und Beziehung er zu Gott stand, um diese Dinge lebte. Oder Paulus sagt in Hebräer 6, 3, und das werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Hier geht es um die Verkündigung. In Hebräer 5 steht geschrieben, ihr habt so viel Predigten gehört, ihr habt so viel Lehre empfangen, ihr solltet der Länge der Zeit schon längst Lehrer sein. Aber er sagt, Paulus sagt, ihr hängt immer noch wie die Babys an der Milchflasche. Und weil ihr nicht umsetzt, was ihr hört, ihr seid immer noch wie Babys. Und er sagt dann in Hebräer 6, Vers 1, und wir werden jetzt nicht wieder anfangen von der Lehre, dem Glauben an Gott, Buße von toten Werken und so weiter, die Grunddinge des Glaubens. Das werden wir tun, wenn der Herr es wieder erlaubt. Wir merken, bis in seine Verkündigung hinein zieht sich dieses durch. Ich verkündige das, was ich erlaubt bekomme. Ich denke mir nicht aus. Er sagt, wir sind nicht klugen Fabeln oder Märchen, Geschichten gefolgt. Und das ist ja, was der Petrus, und das schauen wir auch in den Lebensstil rein, den er lebte. Petrus sagt, wenn jemand unter euch redet, dann rede er es als Aussprüche Gottes, als Rema Gottes steht dort. Wenn jemand unter euch redet, da steht nicht Rema, da steht ein anderes Wort, wenn jemand unter euch redet, dann rede er es als Orakel Gottes. So heißt es wörtlich. Also es heißt, als einer, der von Gott hört und das weitergibt, was er hört. Das ist das, was der Petrus sagt. Petrus sagt, stellt euer Leben so ein, dass ihr hört, was Gott will und dann das transportiert ihr wortmäßig dann auch nach außen, auch wenn wir anderen Menschen dienen. Ich finde das so ein Muster, auch dass wir nicht dauernd grübeln müssen, ist es jetzt richtig oder ist es falsch? Soll ich oder soll ich nicht? Kann ich oder kann ich nicht? Einfach, dass wir uns in eine Abhängigkeit zu ihm begeben und aus diesem Leben mit ihm dann heraus auch die Dinge fließen lassen. Die Schrift sagt, dass Gott bereits vollkommene Pläne für dich und mich hat. In Psalm 139, Vers 16 heißt es, meine Urform, wörtlich mein ungeformtes, gemeint ist das Embryo, sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also Gott, wenn du den Psalm anschaust, Gott hat einen Plan geschrieben für dein und mein Leben. Und sein Wunsch ist, dass wir in diesem Plan laufen und dass wir diesen Plan entdecken. Den können wir entdecken, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben. In Jeremia 29, Vers 11 sagt er, ich kenne ja die Gedanken. Wörtlich heißt es, die Pläne, die ich über euch plane. Also Gott plant Pläne. Ich kenne ja die Pläne, die ich über euch denke, spricht der Herr. Pläne des Friedens habe ich und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Ich habe gute Pläne mit dir. Aber das zeigt euch, Gott hat fertige Pläne für dein und mein Leben. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie suchen, was will Gott, was passiert oder was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wo es lang kann. Lasst uns in eine Beziehung mit Gott gehen und von ihm hören, was hast du für mich geplant, mit mir geplant, durch mich geplant. Gott sagt, ich habe bereits fertige Pläne. Wer ist dieser Jesus für dich? Wir haben gesagt, Dackel, Lastenträger, Diener, erfülle all meiner Wünsche. Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für uns? Ist er dein geliebter Freund und Begleiter? Ich liebe dieses Bild, weil das bringt zum Ausdruck, meinen Alltag zum Ausdruck, wie ich unterwegs bin mit ihm. Ich bin mir seiner Gegenwart bewusst. Auch während ich hier heute vor euch stehe, er ist hier. Der Herr ist hier. Das ist so eine Gewissheit und so ein Wissen und auch manches Mal ein Spüren. Er ist hier. Er ist hier gegenwärtig. Heute Morgen. Und deshalb sind alle Dinge möglich. Alle Dinge sind möglich, weil Gott da ist. Und wenn wir ihm vertrauen, dann sind auch uns all diese Dinge möglich. Ist er dein Begleiter, dein Freund? Denn du und ich, wir haben alle eine Berufung, wie die 12. Er berief die 12, damit sie bei ihm seien. Unsere Hauptberufung ist, mit Jesus zu sein. Aber wenn wir mit Jesus sind, fließt da heraus Lastentragen und Dienst und Leben in diese Welt hinein, das für dich vielleicht unvorstellbar ist. Wenn wir sagen, ja, also wenn ich bei Jesus bin, mit ihm Zeit verbringe und so weiter, ja, dann habe ich ja keine Zeit mehr für all die Dinge um mich herum. Nein, ich kann dir etwas sagen, aus diesem Leben mit ihm heraus, da empfängst du von ihm die Dinge, die er möchte, die gerade du tun kannst und tun sollst und die auch niemand besser tun kann als du selbst. Und er möchte das mit dir, durch dich, im Weg mit dir freisetzen und umsetzen. So, er berief sie, damit sie bei ihm sind. Und dann haben sie etwas gelernt und damit er sie aussendet zu predigen. Aber erstmal sagt, ihr müsst bei mir sein. Ihr müsst mich kennenlernen. Ich will mit euch in einer Beziehung leben. Und in dieser Beziehung, da werde ich euch Dinge zeigen und Dinge beibringen, die sonst vielleicht an uns vorbeirauschen würden. In Lukas 9, 1 bis 2 heißt es dann, er gab ihnen, sie waren bei ihm, er gab ihnen dann Kraft und Vollmacht, Kraft, Dynamis, innewohnende Kraft. Er macht ihnen klar, in euch, dadurch, dass ich da bin, lebt in euch eine Kraft, die übernatürlich ist, die überirdisch ist. Eine Kraft, und in dieser Kraft werdet ihr gehen. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, dieser Heilige Geist, der in euch ist und mit euch ist, er wird diese Dinge tun und transportieren. Er gab ihnen Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. So, das griechische Wort gesund machen ist Therapie, als Therapeuten bei den Menschen zu arbeiten, sie zu begleiten. Und da erleben wir Dinge, spontane Heilung. Wir erleben Dinge, wo wir merken, du betest für jemanden und auf einmal die nächsten Tage ändert sich und es wird besser mit dieser Person. Wie auch immer es geschieht, der Herr sagt, ich habe euch geschickt, predigt, verkündigt, aber betet auch mit den Kranken, dass sie gesund werden. Das ist unsere Aufgabe, ist unser Auftrag. So, er gab ihnen Kraft und er gab ihnen Exousia, Vollmacht. Über Dämonen und zur Heilung ist, IFP steht da in Infinitive Presence. Das heißt, tut das immer, wo immer ihr euch bewegt. Seid bereit zur Verkündigung. Seid bereit, auch Kranken zu dienen. Wo immer ihr euch bewegt. Das ist nicht so, jetzt machen wir einen Heilungsgottesdienst. Und dann, Leute, einmal im Monat gibt es einen Heilungsgottesdienst. Da beten wir für die Kranken. Bitte kommt auch an diesem Tag, weil die anderen drei Sonntage werden wir nicht für die Kranken beten. Nee, das ist nicht so. Er sagt, Infinitive Presence, tut es immer wieder, immer wieder. Wo immer euch Not begegnet, wo immer euch Kranke begegnen, betet für sie, damit sie gesund werden. Das ist ein Dauerauftrag. So wie wir atmen, so verkündigen wir. So wie wir atmen, so beten wir für andere Leute. Es ist ein normaler Lebensstil. Er sagt damit, lass es ein normaler Lebensstil bei dir sein. Wir sind berufen, mit ihm zu gehen. In Markus 16 heißt es, nachdem er also zum Vater gegangen ist, jene aber, die Jünger, die Gläubigen, zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Während der Herr mitwirkte, das Wort ist Synergeo, bedeutet zusammenarbeiten mit jemandem, mitwirken, zusammenhelfen, Mitarbeiter sein, mitarbeiten. So, es bringt zum Ausdruck, wir sind zusammen wie Kollegen. Das heißt, wir predigen und Jesus überführt, er überzeugt. Jesus sagt, der Heilige Geist wird die Welt überzeugen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Wir müssen den Leuten nicht die Sünden rausmeißeln. Erkenne endlich, dass du ein schlimmer Sünder bist. Nein, der Heilige Geist überführt. Wir haben das Evangelium zu predigen, die Wahrheit zu predigen. Und der Heilige Geist ist da. Und der Herr, heißt es, er, der Kyrios, er war mit ihnen. Sie zogen hin und beachte, wie es da steht. Mitwirkte, sind wie Mitarbeiter, wie Kollegen, so gingen sie zusammen, so wie ich euch das Bild davor gezeigt habe. Immer unterwegs mit ihm, ständig mit Jesus. Und das ist, was mich beruhigt, das ist, was mich erfrischt, das ist, was mich erfüllt, auch in manch schwierigen Situationen und manchmal leidvollen Situationen, wo man manchmal denkt, also menschlich hast du hier in dieser Situation jetzt keinen Ausweg. Aber dann weißt du, der Herr steht bei uns und der Herr, der bei dir ist, hat immer einen Ausweg. Und das können wir wissen. Und er wird, selbst wenn wir Fehler machen auf dem Weg, er wird uns nicht verlassen. Er wird uns nie die kalte Schulter zeigen. Er ist derjenige, der einen Bund mit uns geschlossen hat, einen bleibenden Bund. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Wir sind berufen, mit ihm zu sein. In seiner Gegenwart empfangen wir und erleben wir Freisetzung der Salbung. Wir haben, als wir mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, dann kam der Heilige Geist in unser Leben. Die Bibel nennt ihn auch die Salbung. Seitdem haben wir die Salbung. Aber Jesus will uns beibringen, wie arbeiten wir, wie laufen wir mit dieser Salbung. Und in der Gemeinschaft und Beziehung mit ihm lernen wir, mit dieser Salbung zu laufen, darin zu fließen. Und das ist für mich immer wieder wichtig, bei jedem Dienst, den ich tue, ganz speziell, durch den Alltag zu gehen, Herr, leite mich an meinen Gedanken, an dem, was ich tun soll oder nicht tun soll. Aber auch so wie heute Morgen, Herr, hier bin ich. Ich übergebe dir meine Gedanken heute Morgen. Ich übergebe dir mein Konzept. Du darfst es jederzeit ändern. Du darfst jederzeit etwas Neues einfließen lassen. Du kannst aber auch einfach entscheiden, halt den Mund, Herbert, und setz dich hin und wir singen nur. Was immer du willst. Heiliger Geist, ich übertrage alles an dich. Und dann fließen meine Gedanken, das sind meine Gedanken, wie eine Landebahn für ihn. Er kann dort andocken und sagen, sprich jetzt das noch oder bring das. Das lässt du jetzt mal weg, das bringen wir heute nicht. So, versteht, man lernt, mit ihm zu laufen. Das ist ja, was Jesus sagte. Jesus zog in der Apostelgeschichte 10, 28, 32, in diesem Bereich, er zog umher in der Kraft des Heiligen Geistes und heilte und befreite alle, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus lernte, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Und er sagt, darf ich euch beibringen, wie ihr mit ihm zusammenarbeiten könnt? Und das ist das, das genieße ich. Das heißt, du wirst wahrscheinlich mehr Arbeit haben als vorher. Natürlich können wir immer entscheiden, dass wir Dinge nicht tun wollen. Aber es ist kein Leben der Untätigkeit. Je mehr wir uns ihm überlassen, umso mehr kommen wir in einen Fluss hinein, in dem wir wissen, ja, er möchte, dass es so geschieht. Ja, er möchte, dass wir darin laufen. Wir fangen an, einen neuen Lebensstil zu leben. Man könnte es auch anders sagen, wir werden Träger der Gegenwart Gottes. Wir tragen überall Gott durch die Welt. Und das ist mir so bewusst, ob ich einkaufen bin, ob ich auf dem Parkplatz bin, wo immer ich bin. Ich weiß, ich trage gerade Gott hierhin. Ich bin Träger seiner Gegenwart. Und du bist auch ein Träger seiner Gegenwart. Du bist berufen dazu. Nur wenn du es nicht merkst, wird es inaktiv bleiben, obwohl er da ist. Und in der Beziehung mit ihm, da setzt er Dinge in uns frei, die übernatürlich sind und wo wir auch übernatürlich dann handeln können. Und wir brauchen auch nicht uns etwas ausdenken. Wir folgen ihm und sprechen dann diese Dinge. jene zogen umher mit ihm zusammen, wie Kollegen. Und das ist, der Herr sagt, das wünsche ich mir. Ich habe früher mal gesagt, der Herr und ich ein unschlagbares Team, der Herr und du ein unschlagbares Team. Der Herr liebt die Teamarbeit mit dir und mit mir. Er liebt es, mit uns unterwegs zu sein. Er mag es so gerne. Wir sind dazu berufen. Es ist wichtig, heute eine Entscheidung zu treffen. Ich will Jesus nicht mehr vorschreiben, was er zu tun hat. Du bist nicht mehr mein Dackelherr, den ich spazieren führe durch die ganzen Pläne meiner Wünsche. Du bist doch, ich will das ein für alle Mal vielleicht mal festmachen, wenn du mal unter Anklage leidest. Jesus, du bist nicht mein Ankläger. Du bist auch nicht nur mein Lastenträger. Du hast mir ein Beispiel gegeben, wie auch ich Lasten tragen kann. Ich führe jetzt dein Werk fort, das du begonnen hast, Jesus. Jesus ist nicht nur mein Diener. Nein, er hat mir ein Beispiel gegeben. Er sagt, so wie ich gedient habe, so diene auch du. Unsere Aufgabe ist zu dienen. Und je mehr wir in Beziehung mit ihm leben, umso dienstfreudiger werden wir. Wenn Menschen, ich habe keine Lust, da zu dienen oder mitzuhelfen, dann weiß ich immer, schade, sie haben nicht die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Hätten sie die Gegenwart Gottes, würde der Heilige Geist sie in Dienst führen. Der Heilige Geist führt uns immer in den Dienst, auch zueinander und füreinander und zu anderen Menschen. So, ich sage heute, Jesus, ich will dir folgen. Ich will bei dir sein und ich will mit dir sein. Ich wünsche dir so eine Entscheidung. Du bist nicht mein Dackelherr. Ich führe dich nicht spazieren durch meine Pläne. Und dann komm mal mit her. Du bist nicht nur mein Lastenträger. Ja, auch heute, wenn ich Lasten habe, du hebst sie mir hoch und nimmst sie mir ab. Aber du hast mir ein Beispiel gegeben, Lasten zu tragen. Ich will auch ein Lastenträger werden. Ja, Herr, du dienst mir. Du tust mir heute Gutes. Du wirst mir auch morgen Gutes tun. Aber du hast mir ein Beispiel gegeben. Du hast was losgetreten, wie man dient und gezeigt, wie man dient. Herr, du willst, dass wir dem folgen, das Gesetz des Christus ausfüllen, zu Ende bringen. Jesus, ich will dir folgen. Ich will deine Gegenwart. Ich will deine Gemeinschaft. Und ich glaube und ich weiß, wir können keine Gemeinschaft mit ihm haben und auch nicht diese Gegenwart Gottes in unserem Leben erfahren, wenn wir bewusst in Sünde festhalten. Sünde trennt immer noch von Gott. Und wenn wir Sünde in unserem Leben haben und wir dulden sie, wir sind ihr tolerant gegenüber, dann schränkt das die Gegenwart Gottes in unserem Leben ein. Und deshalb sagt der Herr, dass wir es bekennen. Und er sagt, tut nun Buße, damit Zeiten der Erfrischung kommen. Ich lese euch noch einen kleinen Abschnitt. Das ist ein Andachtsbuch, in dem ich manchmal lese. Das ist von Bill Johnson, Träger seiner Gegenwart, jeden Tag. Er schreibt, Vertrauen ist der natürliche Ausdruck von tiefer Buße. Die Besonderheit dieser beiden Realitäten wird in Hebräer 6, Vers 1 treffend beschrieben. Der Buße von toten Werken und dem Glauben hin zu Gott. In diesem Vers sehen wir das Wesen sowohl von Buße als auch von Glauben. Entscheidend sind hier die Worte von und hin zu. Hier wird das Bild einer Kehrtwendung gebraucht. Von etwas weg zu etwas hin. In diesem Fall geht es darum, sich von Sünde abzuwenden und sich Gott zuzuwenden. Seine Gegenwart finden wir in der Buße. Buße bedeutet, unsere Denkweise zu ändern. Unsere Sichtweise im Hinblick auf Sünde und Gott ändert sich. Unter großer Betrübnis bekennen wir unsere Sünde. Wir geben sie ohne Wenn und Aber zu und wenden uns Gott zu. Auf ihn setzen wir unser ganzes Vertrauen. Wenn wir eine enge Beziehung zu Gott haben, ist Buße unser Lebensstil. In der Apostelgeschichte sehen wir, welche Tragweite Buße hat. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Apostelgeschichte 3, 19 bis 20. Beachtet das Ergebnis, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Hier sehen wir das Muster, die Ordnung, die Gott kreiert hat, um uns zu sich selbst, zu seiner manifesten Gegenwart zu führen. Als wir noch Sünder waren, hat Gott es erwählt, ihn auf eine Weise zu erfahren, dass wir vollständig entsprechend unseres Originaldesigns wiederhergestellt werden, Träger seiner Gegenwart zu sein und darin auch zu leben. Wir wandeln entweder in Buße oder wir müssen Buße tun. Es ist also wichtig, wenn wir merken, Dinge sind nicht gut, dass wir es immer direkt korrigieren, unsere Denkweise ändern. Oder auch, wenn wir denken, es liegt alles in meinem Machbaren, in meiner Hand, dass wir dann noch anfangen mal zu sprechen, es liegt nicht alles in meiner Hand. Ich werde dies oder jenes tun, wenn Gott will und ich lebe. Weil so, wir würden sagen, und das ist auch gut, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ich kann dir sagen, wenn das ein Rema ist für eine Situation in deinem Leben, ja. Aber egal, wie oft du diesen Vers bekennen wirst, eins kann ich dir versichern, du wirst trotzdem irgendwann mal sterben. Siehst du? Also so nicht nach dem Motto, ich werde leben, nicht sterben, ja, ich werde dann doch 150. Nee. Gott sagt, es ist nicht in deiner Hand. Aber wir haben manches Mal Situationen, und ich habe euch erzählt, als ich vor ein paar Jahren so angegriffen war, auch in meinen Gedanken, dass ich sterben würde, jeden Tag. Und dann habe ich gesagt, ich werde nicht sterben. Der Herr bestimmt über mein Leben. Nein, das wird nicht geschehen. So, da habe ich Rema-Worte reingesprochen. Und doch weiß ich, eines Tages werde ich auch von dieser Erde gehen. Egal, wie oft ich es bekenne. Ja? Also ich glaube, wir müssen Gottes Wort anschauen und schauen, was spreche ich und was nicht. Und es gibt Dinge, die stehen Gott zu und es gibt Dinge, die stehen uns beiden zu. Ihm und uns. Und ich lade dich ein, in seiner Gegenwart zu sein. Und wenn du, ihr könnt durchkommen, wenn du in deinem Leben Punkte hast, wo du sagst, die sind nicht in Ordnung, korrigiere sie doch einfach heute. Denke um. Sag, Herr, da habe ich falsch gelebt, da habe ich gelästert, da habe ich falsch gesprochen, da habe ich Dinge getan, die nicht in Ordnung sind. Ich bitte dich um Vergebung und ich empfange von dir Reinigung. Und dann kommst du einfach hier nach vorne und sagst, Herr, hier bin ich stelle mich dir. Vielleicht bist du auch hier und sagst, Herr, ich wünsche mir, ein Träger deiner Gegenwart zu sein. Ich möchte eine Person sein, die bei dir ist und die mit dir ist. Und ich möchte dich erleben jeden Tag. Was auch immer dein Anliegen ist, der Herr ist hier heute Morgen, er ist hier gegenwärtig. Und er hat mir versprochen, wer immer auch kommt und ein Anliegen hat, eine Sache hat, die ihn bewegt, Gott sagt, ich werde da sein, ich werde dir begegnen. Ich werde hier sein und er ist hier. Und wenn du hier nach vorne kommst und eine Begegnung mit ihm willst, oder vielleicht Reinigung willst, was auch immer, vielleicht bist du auch krank, willst gesund werden, dann komm zu ihm, der Arzt ist hier. Und wir salben dich auch gerne mit Öl und warten nicht auf einen Heilungsgottesdienst. Wir haben immer Heilungsgottesdienst. Im Restaurant, auf der Straße, auf der Arbeit. Wir haben immer Heilungsgottesdienst in dem Sinn. Denn wir dienen überall Gott mit Heilung und mit Verkündigung. Und da lade ich dich ein. Aber komm, heute Morgen, sag, Herr, hier bin ich. Und vielleicht musst du ganz einfach sagen, nee, du bist nicht mein Dackel, Herr. Du bist nicht meine Dienstmagd. Du bist nicht der, den ich da mit meinen Plänen durch die Welt schaukeln kann. Nein, Herr, ich will dir nachfolgen. Ich will die Wege gehen, die du für mich gedacht hast. Du hast gute Pläne für mich und diesen Plänen will ich folgen. Und sollten Dinge in deinem Leben zerstört worden sein, wo der Teufel vielleicht manches kaputt gemacht hat oder auch andere Menschen oder du dir selbst Dinge in deinem Leben kaputt gemacht hast, der Herr ist hier, um wiederherzustellen. Wenn dein Herz zerbrochen ist, er ist hier, der zerbrochene Herzen heilt. Er ist gegenwärtig. Was immer du brauchst oder wünschst, er ist hier, um dir zu begegnen. Auch im Internet, dir das zuhört. Du kannst gerade da, wo du bist, an deinem Handy oder Laptop oder Computer, leg das Handy jetzt mal beiseite und sag, Herr, ich will eine Begegnung mit dir. Und dann klärst du die Dinge, die zu klären sind. Oder legst, wenn du am Computer sitzt, lass mal die Maus los und schau mal hoch zu ihm, schau mal auf zu ihm und sag, Herr, ich brauche deine Gegenwart. Ja, ihr könnt gerne jetzt kommen.